Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 140 vom 16. April 2025. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und da verbrennt gerade die Katrin ganz viel Flugaschenzeug. Hallo Katrin, moin, grüß dich.
Hallo, ich bin ganz artig, ich mache gar nichts dergleichen. Christoph nicht.
Du bist ja auch krank, Katrin. Das heißt, wenn man krank ist, soll man nichts verbrennen. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, wenn ich das wüsste. Ich war vielleicht einfach mal wieder ein bisschen zu lange im Schnee unterwegs. Mhm. Aber das ist okay. Heute ist der letzte Tag, das muss ich noch nutzen und dann kann ich krank werden, wie ich möchte.
Mhm. Ja, liebe Leute, ich will euch mal sagen, die Katrin hat uns jetzt allen so ein Video geschickt. Ihr kennt vielleicht diesen Typen, der hier, I doubt it, diesen Snowboard-Typen da, der sich so freut. Das wurde jetzt imitiert, Katrin. Hast du natürlich viele Sympathien bei uns hier dadurch eingefangen, ne?
Das hoffe ich doch. Ich habe lange überlegt, ob ich das wirklich mache, aber ich wurde von Freunden dazu genötigt und dann war die Piste gerade leer. Und dann habe ich das mal heimlich aufgenommen.
Naja, aber man merkt schon, dass du das auch ein bisschen fühlst. Also wer das nicht kennt, guckt euch mal diesen sehr nett wirkenden jungen Menschen an, der fragt hier, ob das bei euch gerade auch so ist. I doubt it. Und dann lacht er so. Dann könnt ihr mal in euch reinhorchen, was ihr dabei fühlt, wenn ihr dieses Video seht. Und dann fragt euch mal, wie wir uns hier gefühlt haben, als die Katrin uns das geschickt hat. Nee, muss man ja nutzen. Man muss es ja nutzen, wenn man mal an so einer Piste, und du kannst ja da quasi hinlaufen, ne? Also
ungefähr, ja. Und ich meine, ihr könnt ja selber auch mal das Video imitieren, wenn andere Leute hier zuhören, die auch Ski oder Snowboard fahren. Und schickt uns das gerne, wir amüsieren uns.
Katrin, das könnte ich tatsächlich sowieso machen. Ich bin zwar nicht oft Ski gefahren, aber wenn, dann hat sich gezeigt, also so, man braucht ja so ein gewisses Balance-Gefühl, sag ich mal. Also muss ja schon balancieren können, ne? Und das kann ich aus irgendeinem Grund ganz gut, weiß auch nicht, oder auch so, wenn ich auf ein Boot steige, was quasi im Wasser ist, da haben ja viele Leute ganz große Probleme damit, diese Bewegungen einzuschätzen und so. Das kann ich aus irgendeinem Grund ganz gut. Also da scheint das Gleichgewichtsorgan noch zu funktionieren. Gibt's auch lustige Geschichten, erzähle ich dir mal nach der Aufnahme, Katrin. Aber ich erzähle dir jetzt erstmal eine Geschichte, was ich neulich gemacht habe. Und du bist vielleicht ein bisschen neidisch, weil ich war an einem Gymnasium. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht gefragt, ob ich das erzählen darf. Deswegen veranonymisiere ich das mal ein bisschen. In einem Gymnasium, dort gab es einen Biochemiekurs und die Lehrerin hatte sich bei uns gemeldet, beziehungsweise bei mir, eigentlich für ein Bodenmikrofon. Das war leider nicht möglich, hat nicht gepasst so ganz. Und hat aber gefragt, ey, ich habe gerade einen Biochemiekurs und habe mit denen tatsächlich auch Bodenuntersuchungen gemacht. Könnten Sie da nicht mal Fragen beantworten? So, da haben die Schülerinnen und Schüler tatsächlich auch einen Haufen Fragen gesammelt. Komischerweise ganz viel Biografisches. Das war mir ein bisschen, ein bisschen merkwürdig.
Persönlich?
Ja, ein bisschen, fand ich alles mega nett, habe ich mich sehr gefreut. Aber das bin ich ja gar nicht gewohnt, dass man so über Biografie ausgefragt wird, ne? Ist ja wie so ein Fußballspieler oder so. Naja gut, habe ich auch beantwortet. Dann war aber auch noch tatsächlich viele Fragen so zum Berufsfeld Bodenkunde. Da konnte ich natürlich dank unserer tollen Vorbereitung auch im Rahmen von 3 Folgen, die wir gemacht haben, auch eine Menge zu sagen. Und dann eben auch noch wissenschaftliche Fragen, die ich so gut ich konnte beantwortet habe. Und dann habe ich da tatsächlich eine Stunde über Microsoft Teams online denen was erklärt. Es war die letzte Stunde vor den Osterferien, Katrin. Und es war Abi-Streich und die saßen trotzdem alle ganz brav da und haben zugehört. Kannst du dir das vorstellen?
Absolut gar nicht. Aber es muss ja spannend gewesen sein, was du erzählt hast, Christoph.
Hoffentlich. Ich habe natürlich von Mord und Totschlag berichtet, von Forensik, und von Bodenuntersuchungen in Konzentrationslagern. Also man muss ja dann irgendwie man muss ja was Interessantes aussuchen, ne? Das hat scheinbar gut geklappt. Also vielen Dank nochmal an die Lehrerin, die wird sich angesprochen fühlen, wenn sie das jetzt hört. Mache ich gerne wieder. Also das war wirklich eine große Freude. Und auch, also zu sehen, ich habe ja immer ins Auditorium geguckt quasi und die saßen alle so da. Ja, natürlich. Das ist ein bisschen komisch, wenn da so einer aus der Wand spricht, ne, aus dem Computer da vorne. Also es ist ein bisschen merkwürdig. Ich würde das auch lieber in Präsenz machen natürlich, aber es war jetzt zumindest keiner unaufmerksam, sage ich mal so. Das ist ja vielleicht auch ein gutes Zeichen, ja.
Auf jeden Fall. Hast du sie gleich noch dazu bewegt, unseren Podcast anzuhören?
Natürlich, selbstverständlich. Werbung war immer dabei. Im angemessenen Maße, Katrin, an einer Schule muss man natürlich Maß halten in allem, was man tut. Ne? Aber ich habe es natürlich untergebracht. Hattest du eigentlich in der Schule Bodenkunde, Katrin?
Nicht wirklich. Also ich hatte halt die klassische Geografie, aber da ging's eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, gar nicht um die eigentliche Bodenkunde. Es ging halt dann eher um Gesteinsbildung. Aber wirklich zum Boden, der kam nicht zur Sprache.
Ging mir nämlich auch so, weil das war nämlich auch eine Frage, die die Schülerinnen und Schüler adressiert haben. Wollten sie das schon immer machen? War das schon immer ihr Berufswunsch? Da habe ich gleich gesagt, nein, überhaupt nicht. Ich vorher noch nie was von gehört und hätte ich mir auch, glaube ich, zu Schulzeiten nie vorstellen können, dass Bodenkunde sowas Komplexes ist eigentlich, sowas Hochspezielles. Ne? Da hätte ich mir selbst einen Vogel gezeigt, wenn mir mal einer gesagt hätte, hier, pass auf, du wirst mal Bodenkundler. Naja, so ist das im Leben, Katrin. Das ist halt nicht mehr, das habe ich denen auch gesagt, das ist halt nicht mehr linear. Es geht halt nicht hier immer nur in eine Richtung und so, sondern das kann man auch durchaus mal nicht nur verschmerzen, sondern das sollte eigentlich mittlerweile auch normal sein, dass man da auch mal eine Biegung nimmt und auch, dass dann auch kommt mal so ein Abzweig, ne? Da geht man mal in diese Richtung und so. Also seid da nicht traurig, liebe Kinder da draußen, wenn ihr das hier hört. Man kann durchaus auch nochmal umschwenken in der Berufswahl. Kann man, glaube ich, so stehen lassen, oder Katrin?
Ja, sehr gut. Dann hast du ihnen gleich die Angst vor der Entscheidungsfindung genommen und ihnen gesagt, probiert's aus und schaut, wo ihr landet.
Ja, wir sind ja nicht mehr im 19. Jahrhundert, wo du den Beruf des Vaters übernommen hast und da dran gebunden warst und so. Also jetzt, da kann man sich ruhig mal ein bisschen entspannen. Aber Katrin, wir entspannen uns jetzt nicht, sondern wir starten mal ins Vorgespräch. Wir haben nämlich, uns hat eine liebe Freundin dieses Podcasts, die Sonja, mal wieder gemailt und hat darum gebeten, ganz freundlich, ob wir nicht mal zwei Sachen hier kundtun können. Und das machen wir natürlich sehr, sehr gerne, liebe Sonja. Das eine ist ein erneuter Hinweis auf die Website bodenwelten.de. Bodenwelten.de. Und das ist zum Beispiel eine Seite, die hätte ich meinen Schülerinnen und Schülern, die ich da aufgeklärt habe, auch nur empfehlen können. Ist jetzt leider zu spät, mache ich aber das nächste Mal. Bei bodenwelten.de ist eine tolle Anlaufstelle für alle, die zum Thema Boden recherchieren, egal ob für die Schule, fürs Studium oder einfach nur als Hobby. Wenn ihr das als Hobby macht, dann ist das auch ein Befund. Wer da aber nicht fündig wird, ist darüber hinaus aber auch noch herzlich eingeladen, auch selbst aktiv zu werden. Also das Redaktionsteam um Sonja Medwetzki unter anderem, aber machen noch viele andere mit. Die freuen sich immer über Leute, die da gerne mitwirken. Und sei es mit Bildmaterial oder irgendwelchen Ideen oder halt auch selbst mit dem Schreiben von Beiträgen. Schaut da einfach mal vorbei, geht unter Kontakt. Da findet ihr dann auch entsprechendes Kontaktformular und könnt euch da melden. Und bodenwelten.de, Katrin, ich weiß nicht, ist für uns immer eine hervorragende Quelle für Material aller Art. Ne? Hast du bestimmt auch schon genutzt.
Tatsächlich habe ich es noch gar nicht wirklich genutzt, ich bin so ehrlich. Aber dadurch, dass du das ja jetzt fast wöchentlich anbringst, muss ich da auf jeden Fall auch mal mich drauf zuschalten und die Ressource nutzen.
Alles klar, gut, weil das ist wirklich empfehlenswert. Eine andere Seite ist ahabc.de, aber da sprechen wir mal ein andermal drüber, auch mit tollem Bildmaterial. Aber jetzt erstmal bodenwelten.de, das wollen wir gerne nochmal kundtun. Und eine zweite Sache, die wir gerne kundtun wollen, ist ein EU-gefördertes Projekt und das heißt Curious Soil. Curious Soil widmet sich der Förderung von Bodenbildung in der gesamten Gesellschaft, Katrin. Die gesamte Gesellschaft, also Ziel ist es zu verstehen, wie Neugier auf den Boden geweckt und Verbindungen zwischen Menschen und Boden gestärkt werden können. In Deutschland entsteht gerade so eine Community of Practice und die suchen noch engagierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter, besonders aus der Schule und aus der Hochschule. die sich dann mit der Bodenthematik befassen oder das künftig tun möchten. Das ist, glaube ich, eine gute Beschreibung dieses ganzen Projektes, Katrin. Oder du hast da auch mal ein bisschen reingeschnarcht. Kann man da noch was zu ergänzen?
Ja, also ich glaube, es geht halt prinzipiell darum, Bodenbildung auch zugänglicher zu machen. Und ich meine, das hast du ja zum Beispiel diese Woche auch gemacht, indem du der Schulklasse mehr erzählt hast. In dem Projekt geht es dann, denke ich, primär darum, wirklich langfristige Bildungsressourcen zu dem Thema zu erstellen. Und ich glaube, es ist auch so ein, also das nennt sich Soil Curiosity Kit geplant, was man dann zum Beispiel in der Schulklasse geben kann oder auch mal an der Hochschule verteilen kann. Und dann lernt einfach jeder mehr über Boden. Und also ich finde das ein ganz cooles Projekt und finde es auch cool, dass es von der EU gefördert ist. Das heißt, es wird ja nicht nur in Deutschland umgesetzt, sondern EU-weit und bringt hoffentlich die Bodenbildung weiter voran.
Bodenbildung, Katrin, ein lustiges Wortspiel. Gemeint ist nicht die Bildung von Böden, sondern tatsächlich die Bildung über Böden.
Das ist ein richtig.
Ein tolles Wort. Du bist ja Wortspielbeauftragte bei uns. Aber genau. Ja, ganz cool. Ich habe schon immer überlegt, wie ich mal meine ganzen Ideen, ich habe mittlerweile so einen Zettelkasten mit tollen Bodenexperimenten, wie ich die irgendwie loswerden kann. Vielleicht muss ich da auch mal reinschauen. Ihr habt aber auf jeden Fall für die Community of Practice beispielsweise einen Link auch in den Shownotes, gilt natürlich auch für bodenwelten.de, wo ihr einfach mal dort vorbeischnarchen könnt und euch, glaube ich, auch an diese Community of Practice dann wenden könnt, beziehungsweise erfahrt ihr auch alles, wie man da mitmachen kann. Ja, so, Katrin, jetzt ist es soweit. Wir sind ja hier im Soil Talk zusammengekommen, um mehr oder weniger aktuelle Forschung rund ums Thema Boden zu besprechen. Das ist unser Auftrag. Und weil du krank bist, hast du mich gebeten, ein Thema vorzubereiten. Ich habe dir gesagt, natürlich, Katrin, du musst dich schonen. Habe ich gesagt, na klar, mache ich das. Ja.
Lügenpresse.
Und so ähnlich war's. Na okay. Es war lange vorher klar, dass ich das machen sollte, aber du freust dich natürlich trotzdem, weil du krank bist. So, das ist jetzt die Realität. Aber Katrin, dieses Thema ist natürlich auch eine gereichte Hand an dich. Ja, also ich reiche dir damit quasi die Hand. Du bist jetzt das jüngste Teammitglied, also frischesten dazugekommen sozusagen. Wir kennen uns also noch nicht so lange, Katrin, und was kann man machen, damit man sich ein bisschen besser kennenlernt und auch versteht, wie man so tickt? Man zeigt sich natürlich mal, wo man herkommt gegenseitig. Ne? Bei dir ist das Coburg. Ja, habe ich mir mal auf Street View angeguckt. Ist ganz nett. Und jetzt zeige ich dir aber, wo ich herkomme. Und zwar die schöne Dümener Heide. Es geht hier jetzt um eine Region tatsächlich, um eine Landschaft. Die Dümener Heide heißt, das ist ein wunderschöner Strich Landschaft, aus dem ich stamme tatsächlich und über den ich heute etwas erzählen möchte. Katrin, die Dümener Heide, hast du davon schon mal was gehört? Also abgesehen von mir?
Tatsächlich nicht. Ich habe mir das Paper natürlich in Vorbereitung kurz angeschaut und dachte mir, Moment, die Dümener Heide? Was? Ist das? Das ist ja so wie die Lüneburger Heide, oder? Und dann habe ich es mir mal bei Google Maps angeschaut und wurde berichtigt, nicht ganz die Region.
Nee, es ist gar nicht die Region. Und richtig, ne? Und deswegen, das muss ja auch mal sein. Katrin, du weißt auch, dass ich mich sehr intensiv mit dieser Ost-West-Thematik, ne, ehemalige DDR versus Altbundesrepublik und so, beschäftigt habe. Ganz einfach, weil das mittlerweile immer noch leider Thema ist. Man kommt da nicht drum herum und so. Deswegen, es gibt ja die auch mittlerweile etwas, was auch erkannt ist, nämlich dass der sogenannte Osten medial in politischen Entscheidungsprozessen und so sehr oft unterrepräsentiert ist, ne? Und dem will ich auch ein Stück weit entgegenwirken. Das heißt, wir begeben uns heute in den sogenannten Osten, ne? Und da fängt das Problem schon an. Es ist natürlich kein monolithischer Block dieser Osten, sondern da gibt es unterschiedliche Landschaften, unterschiedliche Landschaftsformen. Das Ganze ist natürlich auch kulturell sehr vielfältig, ne? Und dem möchte ich heute Abhilfe schaffen. Die Dümener Heide liegt nämlich zur Hälfte in Sachsen-Anhalt und zur Hälfte in Sachsen, also irgendwo da an der Grenze. Und wenn man es jetzt genauer wissen will, dann ist es quasi das Zweistromland zwischen Elbe und Mulde, ne? Also so typische Grenzstädte der Dümener Heide sind nach Norden zum Beispiel Lutherstadt-Wittenberg, da bin ich auch geboren. Dann auch so Dessau beispielsweise, ne? Nach Osten hin dann so Torgau, ja, das ist so im weitesten Sinne das. Und nach Süden tatsächlich auch die Stadt Bad Düm. Ich weiß gar nicht, warum das namensgebend ist. Es ist eigentlich eine Randstadt dieser wunderschönen Landschaft, ne? Bad Schmiedeberg, meine Heimatstadt, das ist eigentlich die informelle Hauptstadt der Dümener Heide. Ein wunderschönes Kleinod mit einem tollen Kurbetrieb. Kann ich nur empfehlen. Egal, warum ist jetzt die Dümener Heide für uns so interessant? Das hat gar nichts mit den herrlichen Wäldern, Wiesen und Feldern zu tun, die man dort finden kann. Auch nicht mit den schnuckligen Häuschen oder mit den netten Menschen. Die Dümener Heide ist für uns interessant aufgrund ihrer Lage. Und da komme ich jetzt so langsam zum bodenkundlichen Teil eigentlich. Weil die Dümener Heide, neben den ganzen Lagebeziehungen, die ich jetzt schon beschrieben habe, liegt nämlich genau östlich eines wichtigen Industriedreiecks. Das Industriedreieck Bitterfeld, Halle-Leipzig oder Halle-Leipzig-Bitterfeld oder Leipzig-Halle-Bitterfeld, wie ihr das wollt, ne? Diese drei Städte hatten und haben eigentlich immer so ein Industriedreieck gebildet. Und weiß ich, Bitterfeld, Katrin, hast du da was im Kopf?
Was es da an Industrie gab?
Ja, ja.
Meinst du? Mhm. Puh, gute Frage. Nee, ich denke eher, ich bin eher weiter unten in Wolfsburg. Ich bin noch nicht so weit oben mit meinem Industriewissen gekommen. Aber Automobilindustrie ist es nicht, oder?
Nee.
Tagebau?
Gab's auch, genau. Das ist auch eine Randerscheinung. Braunkohle, ne? Ist dort gefördert worden. Die Braunkohle größtenteils verstromt in Kraftwerken dort, um eben die Industrie am Laufen zu halten. In Bitterfeld ist die Chemieindustrie immer sehr stark gewesen, schon zu Kaiserzeiten tatsächlich. Dort auch speziell angesiedelt und dann in der ehemaligen DDR dann vor allem so ein Farbkombinat. Also dort hat man Filme hergestellt, produziert und eben auch verschiedene Chemieprodukte, ne? Das ist so dieses Chemiekombinat Bitterfeld-Wolfen. Ein sehr großer Arbeitgeber und auch sehr dreckig zur damaligen Zeit, ne? Also Umweltauflagen spielten da keine so große Rolle, obwohl in der ehemaligen DDR tatsächlich der Umweltschutz Verfassungsrang hatte. Der war Bestandteil der Verfassung. In der Realität sah das natürlich ein bisschen anders aus. Deswegen findet man dort bei Bitterfeld zum Beispiel noch den sogenannten Silbersee. Das klingt sehr malerisch, ne, und hat aber was damit zu tun, dass dort tatsächlich silberhaltige Abfälle der Filmindustrie einfach in dieses Oberflächengewässer geleitet wurden. Und das hatte zur Folge, dass das wirklich eine silbrig spiegelnde Oberfläche hatte. Hochtoxisch diese Plörre, deswegen ist dieses Areal heute noch großflächig abgesperrt. Es müssen wirklich auf großer Fläche Sanierungsmaßnahmen, also auch eine Grundwasserhaltung, also permanentes Abpumpen von Grundwasser, das dann behandelt werden muss, dort gemacht werden. Das ist ein großes Problem, weil eben auch die Mulde beispielsweise sehr nah an diesem Industriestandort vorbeifliegt, ne? Also das sind die lokalen Kontaminationen. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen, die Dümener Heide liegt ja östlich davon, was ist denn da eigentlich davon da gelandet? Und du weißt es ja schon, Katrin, weil ich es schon entsprechend angeteasert habe, was ist da gelandet?
Die Flugasche ist da gelandet.
Gottes Willen, Flugasche, das ist ja auch wieder so ein Ding. Flugasche haben viele möglicherweise noch nicht gehört. Deswegen habe ich auch notiert, haben wir eigentlich noch keine Grundlagenfolge dazu gemacht irgendwie. Deswegen müssen wir darüber mal ein bisschen sprechen, über Flugasche. Wo kommt denn die erstmal her? Hatte ich schon gesagt. Also Braunkohle wurde dort abgebaut. Das ist zwar so ein Gebiet, was noch zur norddeutschen Tieflandebene gehört, was also durch die letzte Inlandsvereisung maßgeblich mit geprägt wurde, aber eben diese älteren Ablagerungen von Braunkohle beispielsweise, die waren dann relativ oberflächennah zugänglich, also hat man da Tagebauten eröffnet und das erschlossen. Braunkohle in der handelsüblichen Weise wurde natürlich anderweitig verwendet, aber zum Beispiel diese Braunkohlestäube, die so Nebenprodukte waren eigentlich des Braunkohleabbaus, die hat man eigentlich gleich an Ort und Stelle überwiegend in Kohlekraftwerken verfeuert, um eben die Industriebetriebe mit Strom zu versorgen. Und das ist genau die Quelle von solchen Flugaschen, ne? Das heißt, diese Braunkohlestäube, die da verfeuert wurden, sind entsprechend verbrannt worden und alles an Feststoffen in einer bestimmten Partikelgröße, ich glaube so im Bereich kleiner 20 Mikrometer oder so, da habe ich jetzt keine einheitliche Definition mehr im Kopf, ne, aber es sind auf jeden Fall sehr kleine Partikel, die dann entsprechend durch die Schornsteine freigegeben werden, in die niedrige Atmosphäre gelangen und dann eben auch durch den Wind. Deswegen ist diese Lage des Gebiets der Lübener Heide östlich, wir haben ja überwiegend Westwinde hier auf der Nordhalbkugel, ne, dann in Richtung der Lübener Heide transportiert wurden. Das ist so die Genese von Flugaschen. Und jetzt kann man sich fragen, was hat ein Flugasche eigentlich so für Eigenschaften? Das ist ja auch noch interessant, ne? Und da haben wir jetzt zusammen mal in meine Bachelorarbeit geschnarcht, Katrin, weil ich habe genau das in diesem Rahmen damals untersucht. Und man kann eigentlich sagen, dass Flugasche erstmal so eine Art amorphes Glas ist, ne? Also das ist jetzt kein mineralisches Konstrukt, sondern das ist halt so, wenn man was verbrennt, ne, dann finden sich da bestimmte Akkumulate zusammen, eben aus Schmelzen. Das sind bestimmte Feststoffpartikel, die da immer noch dran klatschen. Also das ist so ein ganz amorphes Gebilde. Ein bisschen komisch. Und man kann aber bestimmte Elementgehalte, sage ich mal, ausfindig machen, ne? Und Flugaschen sind vor allem mit bestimmten Schwermetallen belastet oder bestehen aus bestimmten Schwermetallen. Typische Verdächtige sind eben Mangan, Chrom, Kupfer, Zink, Vanadium, Nickel, Blei, Quecksilber, Kobalt, Molybdän und Cadmium. Das ist eine Seite der Medaille. Und die andere Seite der Medaille ist aber auch, dass Flugaschen wirklich einen großen Anteil an sogenannten basischen Elementen haben. Also das sind Elemente, die in der Bodenlösung typischerweise auch basisch bzw. alkalisch reagieren. Vor allem Calcium und Magnesium, ne? Und dann gibt's noch andere Spurenelemente wie Aluminium und Eisen, die auch in signifikantem Umfang vorkommen. Na, man sieht aber schon, ohne das jetzt genau zu quantifizieren, das werden wir uns später in den Bodenuntersuchungen nochmal angucken. Also Flugasche beherbergt eigentlich alle Elemente, die bei der Verbrennung von Braunkohle eigentlich noch bestehen bleiben. Und Braunkohle ist nun mal ein Mischmasch aus Elementen aller möglichen Art. Also in Braunkohle, das hängt auch sehr von der Lagerstätte ab, ne? Aber in Braunkohle ist halt alles drin, was zu Urzeiten, als diese Braunkohle mal entstanden ist, tatsächlich auch in dieser Biomasse vorhanden war. Und das ist potenziell erstmal alles, ne? Da gibt's Braunkohlen, die eben ein bisschen einen Tick eine andere Elementzusammensetzung haben, ne? Aber im Wesentlichen ist das wirklich ein Sammelsurium an Elementen, also an chemischen Substanzen, die Dinge tun, wenn sie irgendwo landen. So. Ich mal einfach so sagen. Jetzt, Katrin, du setzt gerade an.
Ja, ich dachte mir nur gerade ergänzend, kann man sicherlich auch sehen, je nachdem, wie die Zusammensetzung der Flugasche ist, kann man sie dann so in der Art nachverfolgen, könnte ich mir vorstellen, wo sie denn herkommt. Weil natürlich dementsprechend, wie die Braunkohle zusammengesetzt ist, verbrennt sie halt auch anders und die Asche besteht auch aus anderen Zusammensetzungen. Also kann man das, denke ich, ganz gut nachvollziehen.
So ist es. Genau so ist es. Deswegen hat man das natürlich auch in der Lübener Heide untersucht und kann eben so spezifische Aussagen über die einzelnen Elementgehalte treffen. Will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, denn ich mache jetzt mal noch eine kleine historische, ein kleines historisches Fensterchen auf, weil das tatsächlich für diese Industrieregion und letztlich auch für die Entwicklung meiner wunderschönen Heimatregion, wie gesagt, großes zusammenhängendes Waldgebiet, das größte zusammenhängende Waldgebiet Mitteldeutschlands, Katrin. Da kannst du tagelang durch den Wald laufen, siehst du kein Feld, ne? So ist das. Und weil es einfach interessant ist, also ausgehendes spätes 19. Jahrhundert, da hat man nur richtig angefangen mit diesem Braunkohletagebau, mit der Befeuerung von Industriebetrieben. Und ab dann begannen eigentlich auch die Flugascheemissionen. Die sind natürlich am Anfang entsprechend gering. Ihren Höhepunkt erreichten die so in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, ne? Also die DDR hat sich hochgefahren, natürlich die Industrie hat sich natürlich auch erholt von den Folgen des Zweiten Weltkriegs, ne? Und dann ist wirklich massiv diese Braunkohleverfeuerung hochgefahren worden, weil Filme und Filmprodukte auch was waren, was ein Exportschlager war aus der DDR heraus. Das hat also Devisen gebracht, deswegen war dieser Industriestandort tatsächlich auch sehr wichtig. Und das politisch auch gewollt, ne, dass man entsprechend die Produktion dort ausbaut. Jetzt muss man wissen, sowas wie Rußpartikelfilter oder so, das war damals technologisch zwar schon da in Grundzügen, aber da hat man keinen Wert drauf gelegt. Jetzt ist was Faszinierendes passiert, Katrin. Du weißt ja, in der ehemaligen DDR, ne, da gab es eigentlich keine privatwirtschaftlichen Betriebe, gab es schon, aber nicht in so großem Umfang. Sondern das waren ja alles volkseigene Betriebe, ne? Also letztlich staatliche Betriebe und Kombinate. Und normalerweise sah wirklich dieses System, dieses politisch-diktatorische System der Deutschen Demokratischen Republik nicht vor, dass ein volkseigener Betrieb gegen einen anderen volkseigenen Betrieb ein Organstreitverfahren, also eine Klage zum Beispiel einreicht, ne? Weil das Volk, wenn der Betrieb dem Volk gehört, das Volk kann sich ja nicht selbst verklagen. Wie geht denn das? Ne? Das ist ja im Sozialismus nicht möglich. Und das gab's aber in der Dübener Heide, weil der Forstbetrieb in der Dübener Heide hat tatsächlich das Chemiekombinat Bitterfeld-Wolfen verklagt. Und zwar erfolgreich, Katrin. Kannst du dir vorstellen, warum die das Chemiekombinat verklagt haben? Und zwar in den 60er Jahren. Was war da los? Warum haben sich die Förster so aufgeregt?
Ich schätze mal, die haben die Einflüsse der Flugasche gemerkt in ihren Wäldern und auch alles, was die Flugasche noch so mit sich gebracht hat oder die Chemieindustrie. Ist aber eine interessante Historie, hätte ich gar nicht gedacht, dass das wirklich geht, dass ein Forstkombinat einen Betrieb verklagen kann in der DDR.
Ja, der STFB Dübener Heide, der staatliche Forstwirtschaftsbetrieb Dübener Heide, hat tatsächlich das VEB Chemiekombinat Bitterfeld-Wolfen verklagt. Ja, richtig, und zwar aus dem Grund, also den Försterinnen und Förstern hat es dort geschunken, die haben Erscheinungen gesehen. Hast du eine Idee, was haben die denn gesehen, was ging denen so auf? Hast du da eine, also jetzt wirklich nur mal aus der Hüfte geschossen, was könnte denen so sauer aufgestoßen haben?
Ja, sauer im wahrsten Sinne des Wortes, würde ich sagen.
Ja.
Es kam wahrscheinlich auch saurer Regen, den sie gemerkt haben, und der hat dann dementsprechend die Böden versauert und wahrscheinlich kam es dann auch zu teilweise einem Waldsterben, was sie gemerkt haben, dass die Bäume einfach nicht mehr so gut wachsen konnten.
Richtig. Ganz genau richtig, ne? Weil das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Ein wichtiger Bestandteil von Braunkohle, egal wo sie herkommt, ist nämlich auch Schwefel. Wenn dieser Schwefel verbrannt wird, dann entstehen auch Schwefelgase, vor allem Schwefeldioxid, was auch durch den Schornstein gelangt und dann in der Atmosphäre zusammen mit Wasser und unter atmosphärischen Bedingungen eben in schwefliger Säure niedergeht. Das ist sogenannter saurer Regen. Und der hat tatsächlich schon in den 50er Jahren in der Dübener Heide zu Chlorosezuständen geführt, der dortigen Nadelbäume. Also damals war überwiegend Kiefer dort. Und die Kiefern, die dort angebaut wurden, haben wirklich richtige Bleichen der Nadeln bekommen. Also die hatten teilweise schneeweiße Nadeln. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man das noch nie gesehen hat. Also wirklich ein Kiefernwald mit schneeweißen Nadeln. Und die Nadeln sind dann abgefallen, lagen dann auf dem Boden. Und danach ist natürlich der komplette Baum eingegangen. Und das in großem Umfang. Also dort hat es damals, ich habe Bilder gesehen bei der Recherche für meine Bachelorarbeit, dort hat es damals wirklich ausgesehen wie heute im Harz teilweise. Ne? Also wo man dieses Fichtensterben hat aus anderen Gründen. So sah das dort auch aus. Und dann haben die gesagt, so jetzt reicht's, wir wissen auch, wo das herkommt. Die Leute waren ja nicht blöde, ne? Und haben dieses Organstreitverfahren angeregt, wie gesagt, schon Mitte der 50er Jahre. Und das ist dann aber erst bis Ende der 60er Jahre tatsächlich wirklich so weit gekommen, dass dann auch verpflichtend durch entsprechende Urteile diese Emissionen reduziert werden mussten, beziehungsweise dass auch das Chemiekombinat den Forstwirtschaftsbetrieb entsprechend entschädigen musste, sodass die Maßnahmen treffen konnten. So, und jetzt, lange Vorgeschichte, kommen wir zum eigentlichen Paper dieser Folge, weil wir wollen uns natürlich mit den Eigenschaften auf die bodenchemischen Parameter beschäftigen. Und das Paper trägt den teilweise fantastischen Titel Indicative Properties of Fly Ash Affected Forest Soils in Northeastern Germany. Northeastern Germany, liebe Autorinnen und Autoren, da hättet ihr euch aber mal ein bisschen kundig machen können. Die Düne ist doch nicht in Nordostdeutschland. Aber okay. Veröffentlicht 2001, ich meine im Juli 2001 ist es veröffentlicht worden, und zwar im Journal of Plant Nutrition and Soil Science. Susanne Klose, liebe Grüße, und ihre Kolleginnen und Kollegen haben das entsprechend publiziert. Und ich muss sagen, es ist eine Studie, wo man auch merkt, das ist gerade der Übergang so von der Publikationskultur rein in Deutsch, ne, gerade im Journal of Plant Nutrition and Soil Science. Also der Abstract ist noch ist nur einmal in Deutsch und einmal in Englisch geschrieben. Auch die wesentlichen Unterschriften unter Abbildungen bzw. Tabellenüberschriften sind zweisprachig verfasst, ne? Aber dieses Paper fasst nochmal schön zusammen, zumindest eine Untersuchung von Böden der Dübener Heide, und zwar in so einem Entfernungsgradienten von Bitterfeldwolfen, ne? Also wir haben 5 Untersuchungsorte, die sie sich angeschaut haben. Einer ist entsprechend sehr nah dran, das ist direkt östlich von Wolfen, und dann ist es tatsächlich einfach so ein Entfernungsgradient, ne? Also der nächste Ort ist 8 Kilometer entfernt, dann 16, 14 Kilometer haben wir noch, 18 und 25 Kilometer, das sind so diese Entfernungen von Bitterfeldwolfen tatsächlich, ne? Wo sie so einen schönen Gradienten durchgezogen haben und mal versucht haben, bestimmte Eigenschaften, bodenchemische Eigenschaften zunächst mal festzustellen. Und was sehen wir dort? Ich fasse das jetzt nur mal ein bisschen zusammen, weil wir auch in der Zeit schon sehr weit fortgeschritten sind. Katrin, woher kommt das? Wo ist die Zeit hin in dieser Folge?
Ja, wir unterhalten uns einfach so nett, da vergeht die Zeit mal schnell. Und es sind ja auch immer so viele faszinierende Themen, die man besprechen kann.
Ja, richtig. Okay, jetzt hast du mir das erklärt, das ist sehr gut. Reden wir an der Stelle mal über das Thema Basensättigung zum Beispiel. Die Basensättigung, Katrin, was ist denn das?
Ja, die Basensättigung schreibt den Anteil der basischen Kationen an der Kationaustauscherkapazität. Das heißt, die Basensättigung ist durchaus ein positiver Parameter, mit dem man auch ganz gut die Pufferkapazität eines Bodens festmachen kann und auch die den Nährstoffgehalt, beziehungsweise wie nährstoffreich und fruchtbar der Boden ist.
Ja, richtig, genau. Jetzt fragt man sich natürlich, was sind basische Kationen? Merkheft auf, Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium, so haben wir das abgehakt, ne? Das ist einfach
sehr gut.
Eine Definitionsfrage, ne? Das hatte ich ja eingangs schon gesagt, ne? Also wenn diese Flugasche quasi diese Elemente entsprechend enthält, also vor allem Calcium, ne? Das merken wir uns mal, Calcium hier, zumindest diese Flugaschen hier, sehr calciumhaltig, ne? Dann gelangt dieses Calcium natürlich mit diesen Flugaschepartikeln tatsächlich auch auf die Bodenoberfläche, dann letztlich auch in die Bodenlösung und snackt sich die nächsten Austauscherplätze, die es eben in den entsprechenden Bodenhorizonten so gibt, ne? Und deswegen sagt man immer so, der Anteil dieser basischen Kationen an der Kationenaustauschkapazität, also an diesen Austauscherplätzen, das ist genau das, ne? Und mit mehr als 65% auch bei, also tatsächlich in Kraftwerksnähe, ne, das sind diese Orte 8 und 16 Kilometer entfernt, Basensättigung, also das sind Traumwerte, normalerweise so 15-20% für Wälder dieser Breiten und dieser Art, das ist schon gut, sage ich mal, ne? Das sind ja überwiegend, das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die Böden dort sind typischerweise auf Sand, ne? Also wirklich auch aus Tertiären und Quartären Sanden, die dort mal hintransportiert wurden. Ne? Also verwittern auch sehr sauer und das sind typischerweise so Braunerden und Pottsohle. Ne? Also so alles, was so durch eine saure Verwitterung tatsächlich entsteht. Eigentlich keine guten Pflanzenstandorte in Summe, ne, verglichen zu anderen Böden in Deutschlands, ne? Aber für so einen Kiefernwald reicht's immer noch. Und da ist mit einer Basensättigung von über 65%, ja, da kannst du nichts gegen sagen, ja. pH-Werte, auch das ist ein wunderbarer Gradient, den man da durchziehen kann, ne? Also hier mit Calciumchlorid entsprechend bestimmt in Kraftwerksnähe 8 Kilometer entfernt 5,4. Ich habe in der Literatur gelesen, dass es tatsächlich pH-Werte größer als 7 gab, so 7,5, 7,8 rum. Das ist für einen Wald erstmal, für einen Waldstandort und dann vor allem auf Sanden, ne, eine absolute Kuriosität. Und auch 5,4 ist dann auch gut, weil wie gesagt, Pozzol fängt so ab pH 4,5 an, eben seine Pozzoligkeit zu entwickeln, ne. Da merkt man schon, übrigens, diese Proben wurden 1998 entnommen, ne? Das habe ich noch vergessen zu sagen. Also doch schon einige Dekaden nach Ende tatsächlich dieser Methyl-Flugasche-Emissionswelle. Also auch da noch eine deutliche Aufbasung festzustellen. Und ja, das sind mal so zwei positive Auswirkungen, Katrin, also Basensättigung. pH-Wert hatten wir gesagt, pH-Wert verschiebt sich deutlich in den neutralen Bereich, hat Auswirkungen auf die Bodenbiologie, auf die Aktivität der Bodenorganismen etc. etc. Was könnten denn jetzt für nachteilige Auswirkungen verbunden sein mit diesen Flugasche-Emissionen, Katrin? Du als Schadstoffexpertin.
Also ich könnte mir durchaus vorstellen, das ist ja, was wir vorhin kurz angesprochen hatten, dass vor allem Schwermetalle die Probleme mit sich bringen. Dadurch, dass halt die Flugasche nicht nur schön positive basische Kationen beherbergt, sondern eben auch wirklich Schadstoffe, die dann natürlich auch in den Boden gelangen, kann das halt auch zu schwerwiegenden Kontaminationen führen. Und ich schätze, dass eben der saure Regen ja auch einen großen Einfluss darauf hat. Also der kehrt ja dann, also wenn nur die Flugasche kommen würde, dann würde der pH-Wert ansteigen. Alles wäre schön, man hätte schon noch ein bisschen Probleme mit Schwermetallen, aber auch nicht so akut, könnte ich mir vorstellen, dadurch, dass der pH-Wert ja relativ hoch ist. Das heißt, die sind auch nicht gelöst. Aber wenn dann saurer Regen dazukommt, dann sinkt der pH-Wert natürlich wieder ab. Und dann wird ja alles umgekehrt und je nachdem, in welchem pH-Wertbereich man sich dann langfristig bewegt, dann können natürlich auch Schwermetalle in Lösung gehen und Pflanzensterben und dergleichen verursachen.
Sehr richtig. Und genau das war auch die Befürchtung lange Zeit. Also es hat dann Ende der 90er Jahre viele Bestrebungen gegeben, eben diese Phänomene und wirklich auch diese Auswirkungen der Flugasche-Emissionen auch zu untersuchen. Und das Ganze hat so einen Höhepunkt gefunden, etwa im Jahr 2007. Wie gesagt, diese Studie oder diese Untersuchung, die dieser Studie hier zugrunde liegen, 1998 gemacht. Und 2007 hat Christine Fürst, die mittlerweile Professorin an der Universität Halle ist, liebe Grüße an der Stelle, dann nochmal ein Paper abgegeben, eingereicht. A Development of Forest Ecosystems After Heavy Deposition Loads, Considering Dübner Heide as Example, das ich jetzt hier nur nochmal anreißen möchte, weil das ist wirklich auch nochmal eine schöne Zusammenfassung auch dieser forstwirtschaftlichen Auswirkungen dieser Flugasche-Emission und letztlich aber auch der Bewältigung, ne? Weil was dort gut rausgearbeitet wurde, ist, dass eben schnell durch unter anderem tatsächlich auch durch die Fachleute des SCFB Dübner Heide eingegriffen wurde. Also die haben schnell Maßnahmen ergriffen, haben dieses Organstreitverfahren angeregt, aber haben eben auch angefangen, den Wald dort umzubauen. Ne? Also aus dieser Kiefer-Permakultur wegzugehen. Und das kann man heute in der Dübner Heide noch sehr schön beobachten. Also es gibt so, Weiß ich, du bist ja bestimmt schon mal nach Berlin gefahren, kann ich mir vorstellen. Und wenn man mit dem Zug oder mit dem Auto nach Berlin kommt, dann fährt man zwangsläufig durch Brandenburg durch. Und da ist so im Speckgürtel um Berlin herum, da findest du immer noch diese Kiefer-Permakultur. Ne? Also wirklich Kieferparzelle an Kieferparzelle, da gibt's nichts anderes. Das ist so das typische Bild dort. So sah die Dümener Heide auch aus zu dem Zeitpunkt, als eben diese Chlorosen aufgetreten sind. Das ist heute gerade in diesen Schadzonenbereichen, die damals richtig abgestorben sind, überhaupt nicht mehr so. Da hat man angefangen, dann wirklich einen vielfältigen Mischwald zu etablieren, größtenteils tatsächlich auch Laubwälder. Also das ist tatsächlich ein sehr vielfältiger Wald, durch den es sich auch gut wandern lässt, weil er einfach so diese Vielfältigkeit hat, ne? Da will ich einfach mal sagen, da war mein Großvater tatsächlich auch dran beteiligt. Der war nämlich Waldbauleiter dann in den 80er Jahren dort und hatte dann, ist auch mal in irgendeinem Buch erwähnt worden, als dankbarer Waldbauleiter, weil er eben auch die nötige Kreativität hatte. Aber das muss man sich ja auch mal vorstellen, wenn du vor solchen Herausforderungen stehst. Du hast eben diese Bodenbelastungen, du weißt nicht, was da passiert. Und du musst diesen Wald resilient umbauen, dann war es zu DDR-Zeiten zum Beispiel auch eine große Schwierigkeit, an das entsprechende Saatgut ranzukommen oder an die Jungpflanzen, ne, die dann eben dort, da sind die quer durch die ganze Dübener Heide geheizt, gibt's lustige Geschichten, die erzähle ich irgendwann anders mal. Und deswegen ist eben diese Waldstruktur dort auch verändert worden, nicht nur durch ihn, aber durch viele Leute, die da dran mitgewirkt haben, und ist heute einfach ein fantastischer Wald. Man kann sagen, das ist auch so eine Quintessenz aller Untersuchungen, die gekommen sind. Diese Schwermetallbelastungen sind da, aber zum Glück haben die sich in der Fläche so weit verteilt, dass es eben quantitativ einfach nicht dazu ausreicht, jetzt wirklich nochmal nachzuhallen. Also toi, toi, toi. Man sieht an diesem Beispiel der Dübener Heide, dass eben solche Waldökosysteme auch eine gewisse Resilienz aufweisen gegenüber menschlichen Einflüssen, ne? Du hast das Waldsterben, der Mensch hat da ein bisschen nachgeholfen zum Glück, ne? Aber trotzdem, auch was die Schwermetallkontaminationen angeht, reicht es eben nicht, um mit so einer natürlichen Versauerung jetzt eben nachträglich nochmal reinzukicken. Da gibt es ganz andere Regionen in der Welt. Ich sag mal, in China zum Beispiel sind Flugascheemissionen auch heute noch ein ganz großes Thema. Auch in der Oberlausitz, das ist auch eine interessante Region in Ostdeutschland, spielt das eine viel größere Rolle. Aber die Dübener Heide ist nochmal davongekommen, Katrin. Und ich sag mal, damit kann man es eigentlich an der Stelle auch mal bewenden lassen. Hast du Fragen? Willst du noch was dazu loswerden?
Ich frage mich, ob sie konkrete bodenverbessernde Maßnahmen auch durchgeführt haben. Also im Wald, ob sie dann irgendwie gekalkt haben und dergleichen. Weißt du da was drüber, Christoph?
Kalken mussten sie nicht, weil diese Flugasche ja sozusagen eine unnatürliche Kalkung auch war. Aber die haben Stickstoffdünger ausgebracht. Also vor allem ab Ende der 60er Jahre bis weit in die 70er Jahre hinein. Und das hatte sicherlich auch die Notwendigkeit bestand darin, quasi die neu etablierte Vegetation eben möglichst optimal mit Nährstoffen zu versorgen, damit die sich an diesen Standorten auch wirklich etablieren konnte. Also das war diese Stickstoffdüngung, das war fast eine Tonne pro Hektar, das ist also auch noch so im Rahmen, sage ich mal, ausgebracht. Das auch in diesem Paper von Christine Fürst nochmal dargelegt, dass sie das eben gemacht haben, aber praktischerweise aufkalken mussten sie nicht, weil war ja schon naturgemäß oder unnaturgemäß hier gegeben.
Und in welchem pH-Wertbereich bewegen wir uns jetzt gerade in den Wäldern?
Das wüsste ich auch gerne. Das müssten wir mal untersuchen.
Ja, weil ich habe mich gerade gefragt, ob Sie denn ein weiterführendes Monitoring machen, weil nicht, dass der pH-Wertbereich oder der pH-Wert dann doch stärker absinkt und doch Schwermetalle in Lösung gehen.
Ja, wäre mir jetzt zumindest nichts bekannt. Es gab damals ein größer angelegtes Forschungsprojekt, was Christine Fürst unter anderem mit koordiniert hat. Das ging dann eben zu Ende, Anfang der 2000er. Und seitdem wäre mir jetzt kein Monitoring mehr bekannt, ne? Weil eben, ich glaube, diese Quintessenz aus diesem Projekt und den zahlreichen Untersuchungen dann eben war, okay, ist in der Fläche gesehen nicht so heavy, diese Belastung, ne? Aber Monitoring ist sicherlich auch andererseits nie verkehrt, ja.
Ja, ist aber, also ich finde es ein echt interessantes Phänomen, diese Kombination aus Flugasche mit saurem Regen, was dann am Ende wirklich rausgekommen ist, dass es eigentlich ganz gut abgepuffert werden konnte. Weil wenn man jetzt nur sauren Regen gehabt hätte, dann hätte das Ganze ja ganz anders ausgesehen. Und dann gäbe es wahrscheinlich keine Bäume mehr und man hätte wirklich kalken müssen oder was ganz anderes noch machen müssen, um den Boden wieder zu verbessern. Ja. Und so kann man ja eigentlich zusammenfassen, ist es nochmal, also sind sie nochmal ganz gut davongekommen, dadurch, dass es diese Kombination eben gab.
Genau.
Mit sauren Regen und Flugasche.
Genau. Ja. Das sieht man auch da in der Publikation von Christine Fürst, ne, wie da die Verhältnisse sind. Ne? Also zur Hochzeit in den 60er Jahren spricht man von insgesamt, ich sag mal so 6,5 Millionen Tonnen Emissionen, Gesamtemissionen. Das bezieht sich auf Schwefeldioxid und Flugasche kombiniert. Ne? Und die teilen sich so ungefähr 50-50. Ne? Also sagen wir mal, etwas weniger als 3 Millionen Tonnen Flugascheemissionen und etwas mehr als 3 Millionen Tonnen dann an SO2-Emissionen. Ne? Und wie du schon sagst, ne, also diese Gleichzeitigkeit dieser Emissionen, das macht's eben. Ne? Der saure Regen lässt zwar die Kiefernbestände dort absterben, das ist aber eine Wirkung, die vorrangig über die Nadeln erfolgt tatsächlich. Ne? Diese Chlorosezustände, das sind einfach chemische Einwirkungen der Nadeln. Gleichzeitig wirkt die Flugasche eben auf die Böden, ne, und verhindert eben, dass auch dieser saure Regen nochmal zusätzlich die Böden künstlich versauert, ne, puffert diese Säureeinträge ab, stabilisiert gleichzeitig auch die mitgebrachten Schwermetalleinträge, die dort in die Böden gelangen, hatte auch ganz kuriose Auswirkungen tatsächlich. Da haben Leute berichtet, dass dort plötzlich Walderdbeeren gewachsen sind, die normalerweise auf diesen tiefsauren Böden gar nicht wachsen und andere exotische Vegetationen. Ne? Und hinten raus natürlich kombiniert mit klugen waldbaulichen Maßnahmen, ne, und mit einem klugen Management kann man eigentlich sagen, dieses Waldökosystem ist ganz gut davongekommen, ne? Aber wie gesagt, das kann auch anders kommen, nämlich dann, wenn diese Verhältnisse SO2-Emissionen beziehungsweise saurer Regen und Flugascheemissionen anders sind. Ne, das kennt man, wie gesagt, in anderen Landstrichen auf der Welt. Oder wenn vielleicht das Management nicht so gut hingehauen hat. Ich glaube, dann kann die Sache auch gewaltig schiefgehen. Und ich habe mir das schon auf die Fahnen geschrieben, dass wir uns solche Regionen hier im Podcast auch nochmal angucken werden. Ich bin jedenfalls froh, dass ich in so einer Region aufwachsen durfte, wo es nochmal gut gegangen ist. Einigermaßen, muss man ja sagen. Einigermaßen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, wir konnten alle live verfolgen, wie emotional du an diese Region gebunden bist. Jetzt konntest du deine Biografie halbwegs auch im Podcast teilen. Nicht nur bei der Schulklasse. Jetzt haben die anderen HörerInnen das auch mitbekommen.
Ja, und du, Katrin, du hast das mitbekommen. Das war mir ja das Wichtigste. Ich wollte dir die Hand reichen. Das ist mir hoffentlich gelungen. Ja, und natürlich an der Stelle auch eine absolute Empfehlung. Ne? Also wie gesagt, diese Ost-West-Thematik will ich jetzt nicht nochmal groß aufmachen, aber es ist schon leider so. Ich habe jetzt mit einer Arbeitskollegin und ihrem Freund eine Wanderung mal gemacht durch diese Region. Also der Strukturwandel, der schlägt halt volle Möhre rein. Also wenn du dort herkommst und du guckst dir die Orte dort an, siehst den Leerstand, weißt, dass immer mehr Leute weggehen und dass da ganz viel an Infrastruktur mittlerweile kaputt geht, dann macht einen das schon traurig. Deswegen möchte ich natürlich hier auch im Rahmen der Möglichkeiten dafür werben, dass man immerhin das Ganze touristisch mal bereist. Also eine Reise in die schöne Dübener Heide lohnt sich immer. Und wie gesagt, man kann wirklich auch nur froh sein, dass da so schöne Natur noch existiert, die man wirklich toll bewandern, toll beradfahren kann. Das ist wirklich eine große Freude. Und auch die Tagebauten, das muss man mal sagen, haben sich dort gemacht. Ne? Also die sind schön renaturiert worden, rekultiviert worden, wie auch immer. Das ist tatsächlich was man auch mal lobend erwähnen muss und was ja so auch immer dieser allgemeinen Unzufriedenheit, die oft anklingt, ne, eigentlich ein bisschen entgegensteht. Also es gibt auch Sachen, die sind gelungen, und die Erhaltung der Natur zählt da definitiv dazu. Toll.
Dann mal der Appell an alle, der nächste Sommerurlaub geht nicht unbedingt nach Spanien, nach Frankreich oder nach Italien, sondern ab in die Dübener Heide. Ja. Und vielleicht trefft ihr da auch Christoph und könnt ihn mit Fragen löchern.
Ja, das habe ich oft gemacht, Katrin. Du wirst lachen. Exkursionen mit Leuten dort habe ich schon ganz viele durchgeführt. Mit Einheimischen, auch mit Kurgästen und so. Und die sind immer fasziniert, was man alles so lernen kann. Ich sag nur, meine Heimatstadt ist ja staatlich anerkanntes Moorheilbad. Also wenn da ein Bodenkundler was über Torf erzählt, da gehen die Leute aber ab, du. Das kannst du wissen, wie Schmidts Katze.
Glaube ich.
Ja, aber das jetzt mal so ein bisschen Heimatfreuden, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr fandet es auch interessant, was eben Flugasche so machen kann. In dem Paper, das ist natürlich nicht alles, da kann man auch noch was über die magnetische Suszeptibilität lesen, Katrin. Darüber konntest du natürlich auch eine ganze Menge sagen. Haben wir jetzt weggelassen, weil es einmal wieder um das große Ganze geht und einfach mal, dass man auch mal erklärt, was ist ein Flugasche, was kann die so für Eigenschaften haben und so. Ne? Und Suszeptibilität heben wir uns dann mal auf. Das ist habe ich mal an dich abgetreten, dass du den Leuten mal erklärst, was die magnetische Suszeptibilität ist.
Wir können es ja vielleicht kurz in einem Satz noch zusammenfassen, dass die Leute nicht ganz aufgeschmissen sind und sich fragen, was ist Suszeptibilität? Was ist das? Was sagen sie da? Was versuchen sie zu sagen? Ja, es geht einfach darum, dass man, also es ist eine Messmethode für magnetische Verbindungen. Und das haben die zum Beispiel in dem Paper angewandt, dadurch, dass man eben auch Eisenverbindungen wie Magnetit hat in der Flugasche, kann man das über die magnetische Suszeptibilität messen.
Suszeptibilität, alles klar. danke, Katrin. Ja, also da wird dann letztlich nur nachgewiesen, oder nicht nur nachgewiesen, da wird dann letztlich nachgewiesen, ist denn hier wirklich noch Flugasche drin? Ne, weil die Flugasche eben eine relativ hohe magnetische Suszeptibilität hat. und dann kannst du das entsprechend nachweisen. Ja, ist nachgewiesen, klauen wir den Leuten und du machst dann das nächste Mal mal was zu magnetischen Suszeptibilität. Alles klar. Wir beenden an dieser Stelle so langsam diese Folge, Katrin, und wir müssen einfach auch mal Danke sagen. Danke, das gehört dazu. Ich sag dir Danke schon mal, dass du hier so treu, obwohl du krank warst. Also die Hörerinnen und Hörer sehen das nicht, aber du sitzt schon so ganz schräg und das eine Auge ist fast zu, ja. also danke an dich und auch danke an unseren Hörer Leonardo, der uns einen kleinen Geldsegen eingebracht hat. Danke, danke, danke. Das werden wir nutzen und in Technik und digitale Infrastruktur investieren. Wenn ihr noch an uns was investieren wollt und zum Beispiel Feedback geben oder Hinweise oder ich habe hier irgendwas nicht richtig erklärt oder was weiß ich, ich soll nochmal eine Folge hierzu machen und dazu machen, info@zollkast.de ist die E-Mail-Adresse eurer Wahl. Hat Sonja Medwetzki auch 20 Minuten vor der Aufnahme, habe ich eine E-Mail bekommen von ihr, könnt ihr mal dies und könnt ihr mal jenes, seht ihr, ist gleich in der nächsten Folge gelandet. So schnell geht das bei uns. Also auch da wünschen wir uns viel mehr Mailverkehr tatsächlich, nutzt das gerne. Darüber hinaus sind wir in verschiedenen sozialen Medien aktiv, die alle in einem Linktree unter jeder einzelnen Folge versammelt sind. Da sind mittlerweile auch die Socials unserer Podcasterinnen und Podcaster. Also wenn ihr der Katrin schon immer mal auf LinkedIn folgen wolltet, die das übrigens ganz toll auch für unseren Podcast jetzt betreut, liebe Katrin, dann habt ihr da die Gelegenheit. Und Katrin, nach so viel Eigenlob und Fremdlob und Lob für die Dübener Heide, würde ich mal sagen, wir binden diese Folge an dieser Stelle ab. Das war Zollkast-Folge. Katrin?
Der Livestream, Christoph.
Ach du gute Güte. Um Gottes Willen. Ich habe doch tatsächlich den Livestream vergessen. Dann baue ich das jetzt noch ganz schnell mit ein. Liebe Leute, wenn ihr mich schon immer mal in Bewegtbild und in Farbe sehen wolltet und auch den Dr. Julian Zemke, ein hochgeschätztes Mitglied dieses Podcasts, habt ihr am 17. April um 18.15 Uhr, am 17. April um 18.15 Uhr, die Gelegenheit, wir gehen das erste Mal live im Rahmen des sogenannten Soil Streams. haben das vorher noch nie gemacht. Guck mal, wie es läuft. Einfach mal auf unserem YouTube-Channel vorbeischauen. Den findet ihr unter anderem in den Shownotes, in dem Linktree, der dort hinterlegt ist. Ab 18.15 Uhr geht's dort los mit einem tollen Vortrag zur Bodenerosion auf Wirtschaftswegen in Wäldern. Sind wir schon wieder im Wald, also zum Beispiel in der Dübener Heide. Fantastisch, so kommt eins zum anderen. Auf jeden Fall einschalten, wir freuen uns sehr darauf und auch wenn vielleicht technisch das ein oder andere noch ein bisschen hakelt und strauchelt, wir wollen es unbedingt mal ausprobieren. Und der Julian hat da wirklich einen ganz tollen Vortrag mitgebracht. Ja, freuen wir uns, wenn ihr dabei seid. Und jetzt binden wir das Ganze aber ab, liebe Katrin. Danke für den Hinweis. Das war Zollcast Folge 140 vom 16. April 2025. Und die Katrin und der Christoph sagen Tschüssi.
Tschüss.
Der Zollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.